Arena Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Zellner Live. Nur auf UE24TV.
Das UE24TV Wahlbarometer.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen am Donnerstag, am Feiertag hier bei uns beim großen Wahlbarometer von OE24TV. Wenn Sie einen ruhigen Tag gehabt haben, dann kann ich Ihnen versprechen, dass es jetzt nicht ruhig bleiben wird. Jedenfalls nicht mit den beiden Analysten und Diskutanten, die wir auch heute wieder hier bei uns im Studio begrüßen dürfen. Auf der einen Seite Josef Czapp, herzlich
Hallo.
Willkommen. Auf der anderen Seite
Hallo.
Peter Westenthaler. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns gleich einmal die aktuellen Werte an. Wir starten mit der Sonntagsfrage, mit der Hochrechnung, die wir an dieser Stelle einblenden dürfen und schauen uns hier mal konkret an, wie denn die Parteien da abgeschnitten haben. Wir starten mit der FPÖ, die wieder den höchsten Wert erzielen kann, 34% in der Sonntagsfrage. Es gibt keine Verluste, keine Zugewinne, die zeigt sich hier stabil in der Gunst der Wähler. Minus einen Prozentpunkt verliert hingegen die ÖVP und landet auf 20%. Die SPÖ kann sie mittlerweile überholen auf 21%, allerdings auch hier keine Zugewinne. Auch die Neos stagnieren bei einem Wert von 9% und für viele ein bisschen überraschend. Überraschend, die Grünen plus 1% kommt hier dazu. So wird einmal die Sonntagsfrage in der Hochrechnung über die Parlamentsparteien. Und wir wollen uns das gleich im Vergleich nochmal anschauen mit den Rohdaten bei der Sonntagsfrage. Die dürfen wir Ihnen jetzt einblenden. Die Rohdaten von der Sonntagsfrage schauen wie folgt aus. 31% für die FPÖ, das macht minus 2 Prozentpunkte. Die ÖVP kommt mit plus 1 Prozentpunkt auf 13 Prozentpunkte und die SPÖ mit plus 3% auf 19 Prozentpunkte. Die Neos minus 1 Prozentpunkt auf 7% und die Grünen minus 1% auf 7%. Ja, da hat sich einiges getan, wenn man diese beiden Daten vergleicht. Herr Czapp, wie zufrieden sind Sie denn da mit dem Abschneiden der SPÖ?
Also ich glaube, um einmal die Frage nicht zu beantworten, wie zufrieden wird Sebastian Kurz mit diesen Umfragedaten sein? Denn sollte der wirklich Lust haben auf ein politisches Comeback und er sieht der ÖVP bei den Rohdaten 13%, schon 6% unter der SPÖ und nur in der eher, wie soll man sagen, Hochrechnung, da ist er auch hinter der SPÖ und wird sagen, also ich bin das, was ich immer schon gewusst habe, dass ich bin. Ich bin der Erlöser. Ich werde die ÖVP wieder erlösen, wieder retten. Ich komme zurück und werde sie hochziehen auf ungeahnte Höhen. So ungefähr wird er denken, wenn er das sieht. Was denken die Freiheitlichen? Die denken, die werden gähnen. Die sagen, da bin ich eh schon die ganze Zeit, wo ich bin. Das ist einfach langweilig. Also da tut sie nichts. Die Grünen, wo die das 1% hernehmen, ist mir ein völliges Rätsel. Es hängt mit Frühling zusammen, da wird mehr Blumen gegossen. Da sind alle ein Blumenhändler und dann sie den Balkon mit Blumen verschönern. Und die Neos, zu denen fällt mir eigentlich nie was ein. Also bleibt die SPÖ. Jetzt habe ich schon so viel Zeit verbraucht, muss ich noch antworten. Es ist natürlich ein Jammer und es ist halt das Niveau der letzten Nationalratswahl und das ist halt zu tief. Man muss alles unternehmen, um da weiter aufzusteigen, hinaufzukommen. Und das liegt natürlich an der Art und Weise, welche Themen man wie behandelt. Und an dem, nehme ich an, werden sie jetzt permanent nachdenken, um das Problem zu lösen. Weil die sehen ja das auch, finden das nicht besonders prickelnd, ja, weil die wollen jetzt endlich einmal einen Dreier vorne sehen, was ich verstehen kann. Aber dafür muss man was tun. Also ich kann mich erinnern, in meiner aktiven Zeit, aber eben Vierer, Dreier, das war eine tolle Zeit eigentlich und Kanzlerpartei.
Vielleicht anstatt Sebastian Kurz die Rückkehr von Josef Czapp in die Politik.
Das wäre dann ja, aber besser. Nur, wenn ich die ÖVP übernehmen kann. Weil das ist dann überhaupt das wird eine Koalition, da wird dann nicht mehr gestritten. da machen wir dann einfach eine gescheite Koalition.
Josef Czapp für die ÖVP, wäre das was? Ja.
Glaube ich nicht. Er ist schon dort, wo er ist, richtig.
Peter Westenthaler, auch in dieser Woche wieder gut lachen mit den Werten der Freiheitlichen. Das funktioniert super. Auch das Integrationspaket, was jetzt die Regierung beschlossen hat, tut da eigentlich nicht viel gegen die Freiheitlichen. Also die ÖVP kann hier keine Stimmen von den Wählerinnen und Wählern abziehen, nur durch diese Aktion jetzt im Punkt Migration.
Nur weil es eine Schmidt- und Schmiedl-Debatte gibt, sämtliche Diskussionen, die ÖVP beginnt, Völkerwanderungsdebatte oder auch Integrationsdebatte zahlt bei der Freiheitlichen Partei natürlich ein, weil es eine Bestätigung ist. Aber ich wollte ja am ersten Blick, als ich die Hochrechnung gesehen habe, wollte ich dem Josef heute schon gratulieren, weil er etwas, schon, obwohl er sich nicht viel bewegt hat, aber es ist schon etwas passiert, und zwar ist die SPÖ auf Platz 2 vorgestoßen, auf einem tiefen Niveau. Allerdings nur beim ersten Blick, weil beim zweiten Blick sieht man, dass sie nicht aus eigener Kraft, weil plus minus null, vorgestoßen ist, sondern aufgrund der Schwäche der ÖVP, die schon wieder 1% verloren hat. Und wenn man es im Long Run sieht, und das schauen wir das jetzt schon ein bisschen länger an, dann beginnt die ÖVP mittlerweile auf den gusseisernen Bestand ihrer Wählerschaft zu sinken, sowohl in der Hochrechnung als auch in den Rotraten, also bei den Rotraten nur mehr bei 13%, sage und schreibe, 6% hinter der SPÖ. Und wie viel sind das? Naja, eine ganze Welt hinter der Freiheitlichen Partei, die sehen nicht einmal mehr den Auspuff. Die ÖVP muss sich Gedanken machen oder sollte sich Gedanken machen, was eigentlich in den Wochen seit der Wahl so alles schiefgelaufen ist. Denn, soweit ich mich erinnern kann, haben die bei der Wahl über 26% gehabt und jetzt nur mehr 20. Da muss irgendwas massiv in die Hosen gegangen sein.
Vielleicht ist das Problem, dass gar nichts mehr läuft, weil im Moment kriegt man eigentlich wenig mit von Christian Stocker und der ÖVP. Richtig, also so richtige Themen kann sie nicht
setzen. Sie können keine Themen setzen, sie können für ihr Klientel nichts erreichen in dieser Koalition. Sie sind diese Woche gescheitert mit einer Forderung des eigenen Kanzlers, nämlich in Bezug auf die Abschiebemodalitäten doch einmal darüber nachzudenken, ob die Menschenrechtskonvention, die Flüchtlingskonvention denn noch überhaupt aktuell sei. Tolle Diskussion führt der Herbert Kickl seit Jahren. Stichwort sein berühmtes Zitat, das Recht muss sich nach der Politik richten und nicht umgekehrt. Das war damals, als wir auch über die Asylfrage diskutiert haben. Und schon wieder macht Stock und die ÖVP, zahlt schon wieder bei den Freiheitlichen ein und verlieren selber. Wenn ich als Bundeskanzler, und das ist jetzt vielleicht ein Gratis-Tipp auch für den frisch gefangenen Bundeskanzler, wenn ich als Bundeskanzler eine Ansage mache, eine Forderung, sollte ich eigentlich davor schon wissen, dass ich sie auch umsetzen kann. Es ist ganz schlecht, wenn man als Regierungschef Forderungen erhebt, die dann innerhalb von Sekunden von seinen Koalitionspartnern, nämlich in dem Fall SPÖ und NEOS, sofort abgelehnt werden. Das zeigt auch die Endlichkeit der ÖVP in dieser Koalition. Sie ist zwar stärkste Partei, aber sie kann nichts bewirken. Sie stößt an ihre Grenzen, weil sie mit zwei linken Parteien keine rechte Politik machen kann. Und dann geht es halt wieder um 1% herunter. Wenn man jetzt nur bedenkt, dass es in dieser Woche eine Parlamentssitzung gab, die ja auch medialen Wirbel erzeugt hat, nämlich eine Parlamentssitzung auf Antrag der Freiheitlichen zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, der auch zwei ÖVP-Kernthemen, nämlich im Negativen betrifft, nämlich die Causa Pilnacek und was da so alles passiert ist, aber auch die Corona-Aufarbeitung. Und wo man in dieser Debatte und auch in der medialen Berichterstattung erfahren mussten, dass die ÖVP jetzt das Minderheitenrecht des Untersuchungsausschusses aushebeln will und über den Geschäftsordnungsausschuss mit einem miesen Geschäftsordnungstrick denn die parlamentarische Kontrolle, nämlich einen Untersuchungsausschuss, ausschalten möchte, ist das auch nicht gut. Und der letzte Punkt, warum es wieder südwärts geht mit der ÖVP, ist halt auch ganz schlecht, weil wir in einer Zeit, wo uns der Finanzminister und die Regierung ausrichten, wir haben kein Geld, wir müssen euch die Pensionen kürzen, die Familiengelder, die Kindergelder und auch die Krankengelder, und sich dann ein Bundeskanzler im Siegesrausch der Antisemitenveranstaltung, die da jedes Jahr stattfindet, ESC, hinstellt und sagt, wir sind ein reiches Land, wir können uns alles leisten. Das ist dann die Quittung in solchen Umfragen, dass das nicht funktioniert. Also erklärbar, warum es in dieser Woche mit der ÖVP vor allem runtergeht, und erklärbar, warum die Freiheitliche Partei jetzt mittlerweile ein konstantes Hoch haben, konstant ihr hohes Niveau, man muss die kommen auch von 26%, muss ich mal vorstellen, 27-28%. Das heißt, die haben ja noch einmal 6-8%, je nach Berechnung, zugelegt, und das halten sie. Und das ist eine beachtliche Leistung von Herbert Kickl und der Freiheitlichen, dem man an der Stelle mal gratulieren muss, dass sie dieses hohe Niveau halten können.
Ich muss nur hinzufügen, was die plus 3% bei der SPÖ in den Rotdaten, das ist der Matterbauer-Bonus. Die Ehrlichkeit des Finanzministers, was wirklich mit den Staatsfinanzen los ist.
Darf ich da noch einfügen? Da muss man immer aufpassen bei den Rotdaten.
Ich habe gerade aufgepasst.
Ja, ich sage noch, aber kannst du dich an vorige Woche erinnern? Ja. Da ist mit der Freiheitlichen Partei 4% bei den Rotdaten raufgegangen, jetzt 2 runter. Also die Rotdaten, das ist ein bisschen was wie so ein Seismograph, der sich dann aber komischerweise in Hochrechnungen nie niederschlägt. Jetzt habt die SPÖ in den Rotdaten plus 3% und in der Hochrechnung plus minus 0. Komisch, ne? Ja. Und die Freiheitlichen Partei haben letzte Woche, wissen wir, kann jeder nachschauen, in den Rotdaten plus 4 gehabt und in der Hochrechnung nicht einmal heute plus 1. Ja, aber also da sind bei der, sagen wir mal so, da, da, da sind die Zurechnungsmodalitäten uns nicht bekannt, aber wir glauben es einmal.
Du kannst doch nicht von mir verlangen, dass ich da sitze und sage, plus drei,
Sie wollen ein Erfolgserlebnis haben, Herr Schaap. Herr Schaap, brauchst du ein Erfolgserlebnis?
Du musst dich fragen, warum plus drei und in der Hochrechnung nicht einmal plus
drei. Nein, die Hoffnung ist, aus die plus drei das nächste Mal noch einmal plus drei.
Ja, das glaube ich nicht.
Das Prinzip Hoffnung ist doch ein, ja, soll man sagen,
das ist ein konstitutives
Element der ganzen Diskussion.
Das ist für dich ein ganz wichtig, weil du hast so viele hoffnungslose Donnerstage gehabt.
Ich hoffe auf bessere Taten. Du hast gehofft, dass der Kickl Kanzler wird, alles Mäche.
Das kommt schon.
Jetzt, ich sage, du hast Hoffnung.
Ja, ja.
Du bist ein Hoffnungsträger.
Ohne Hoffnung ist alles nichts.
Ja, ist das
nicht gut?
Ja, das ist schon nicht schlecht. Aber pass auf, ich sage dir was, der Satz ist von einer Heiligen aus Spanien, dass ohne Liebe ist alles nichts.
Gibt es auch.
Ja, das ist ganz wichtig. Das ist,
bevor ihr dazu philosophisch werdet, jetzt, weil wir jetzt schon bei der Liebe sind, große Liebe zwischen SPÖ und ÖVP gibt es aber momentan nicht in der Koalition. Stimmt. Weil so leicht war das jetzt nicht mit dem Integrationspaket. Also da hat schon ein bisschen hinter den Kulissen zum mindestens härtere Tonarten gegeben,
das war
oder?
Zu erwarten. Klar, die ÖVP hat da eine bestimmte politische Linie. Siehe auch jetzt, also eingeschlafen, was die Familienzusammenführungsverhinderung für eine gewisse Zeit betrifft. Asyleinschränkung, ebenfalls kein Thema bei der ÖVP. Also die haben im Moment, und jetzt natürlich das Abschieben von Schwerkriminellen, und ich tue das einschränken auf das. Ich will nicht gleich denjenigen, der beim Piper ein Toilettenpapier mitnimmt und eigentlich Abschieben ist ein Blödsinn. Ja. Aber das schon, und Piper oder dem, also ich will da keine Werbung machen. Und es ist jedenfalls so, dass ich, da bin ich der Meinung, dass das ein unnötiger Konflikt ist. Denn jetzt müssen wir mal schauen, es sind 9 Länder in der EU, die das fordern, unter anderem Dänemark, Italien, ich glaube 9 oder 7. Und diejenigen, die müssen wir die anderen Länder gewinnen, da musst du eine Regelung finden, du musst ganz heikel bei der Menschenrechtskonvention schauen, was ändern wir da wirklich, ohne dass das nicht sozusagen irgendetwas aushebelt, was wirklich Grundrechte betrifft. Also da bin ich der Meinung, da wäre einiges zu tun, aber den Brief an sich finde ich nicht so verwerflich, warum nicht? Man kann sich einmal hinsetzen, kann darüber nachdenken und wenn es nichts wird, wird es eh nichts. Also nicht so, wie oft war das schon so, dass man sich hingesetzt hat und geschaut hat, was wird was und dann wird es doch nicht. Ja, und manchmal wird es halt was. Prinzip Hoffnung. Wir haben ja da, schau, es wird dann irgendwann ein Pater anrufen und sagen, Hoffnung, kommen Sie zu mir, Exerzitien.
Dieses zarte Pflänzlein Hoffnung da in den Rotarten bei euch, bei Plus 3, da muss ich den täuschen. Ich befürchte, dass das nächste Woche wieder eher südwärts gehen wird, aus 2 Gründen. Nämlich kaum hat man versucht, jetzt diese freiheitliche FPÖ-Kickl-Diskussion, die ja die Freiheitlichen in Wahrheit vor vielen Monaten oder schon fast Jahren ausgelöst haben, nämlich einmal nachzudenken, ob es nicht gescheit wäre, eine Menschenrechtskonvention und eine Flüchtlingskonvention, die 75 Jahre alt ist und die nach dem Zweiten Weltkrieg für ganz andere Gruppen gedacht war, einmal ins neue Jahrtausend überzuführen und einmal anzupassen an die aktuellen Ereignisse, damit nicht eine Anwaltsindustrie jeden Abschiebebescheid aufhebt und bekämpft und dass man gar nicht mehr abschieben kann. Und darum geht es ja. Und wenn dann, wie von der Tarantel gestochen, die SPÖ aufspringt und so, das kommt mit uns nicht in Frage, weil wir ja wissen, dass der Mundi-Babler der Rächer der Asylanten und der Vertreter der Asylanten in Österreich ist, er hat ja selbst quasi das Asylantenlager in Dreiskirchen mit eigenen Händen errichtet und tut jeden Einzelnen die Hand geschüttelt, dass er nur ja nach Österreich kommt. Der Babler will halt das ganze Österreich Asylantenlager machen, sein unbenommen, dafür wirst du auch nicht gewählt. Aber der zieht da nicht mit bei sowas, weil er braucht das ja. Er braucht ja die veraltete Menschenrechtskonvention, um eben Abschiebungen zu verhindern. Er ist ja Teil dieser Nicht-Abschiebe-Industrie, der Herr Babler und die SPÖ. Und das Zweite wird auch noch sein, ich glaube, dass mit der SPÖ nächste Woche auch wieder runtergeht, weil wir jetzt den dritten Tag diskutieren, und das ist da in der Umfrage noch nicht drinnen, dass schon wieder im Roten Wien ein unfassbarer Asylskandal aufgeflogen ist. Jetzt haben wir bis jetzt über diese eine Familie diskutiert, die 4.600 netto gekriegt haben. Jetzt erfahren wir plötzlich als verdutzte, zornesgerötete Bürger, dass eine Familie in Wien 9.000 Euro, und zwar nur Mindestsicherung und Sozialleistungen, da auf die Hand bekommt, mit allen anderen Goodies, die noch dazukommen, Mitbeihilfe, Gratisverkehrsmittel, Gratismedikamente und, kommen die auf 12.000. Da muss eine österreichische Familie 4 Jahre lang arbeiten, dass sie nur annähernd auf dieses Geld kommt. Daher, das ist schon wieder was. Und man muss sich vielleicht als Sozialdemokratie zum Schluss noch eine Denksportaufgabe, warum kommt das gerade jetzt? einen Tag, nachdem es den Streit in der Asylfrage mit der ÖVP gibt, gibt es da in der ÖVP, wenn der auf Knopf druckt, da diese ganzen Beispiele, dankend als Dank der SPÖ und den Babler hinschieben, der klatscht natürlich der Babler und sagt, Glas, 9.000 sind zu wenig für die Familie, die müssen noch viel mehr kriegen. Glaub mir, die Hoffnung stirbt zuletzt, ich habe dir heute schon gratuliert, ist ja heute ein besserer Tag als sonst am Donnerstag. Ich befürchte, nächsten Donnerstag wird das nicht mehr so gut sein.
Man muss eben diese Sackelpfeffer, Paprika, was er da immer zwischen die Regierungsparteien streut.
Der versteht sich gut mit Ungarn, so ist das naja, heute.
Das war ja klar.
Aber Herr Czapi, jetzt muss man wirklich der Fairness halber sagen, es liest sich schon ein bisschen heftig, wenn man hört, eine 11-köpfige Familie, eine österreichische Durchschnittsfamilie hat 1,5 Kinder, maximal 2 Kinder vielleicht im Durchschnittswert. Aber das ist schon eine gewaltige Summe und es tut dann schon ein bisschen weh, wenn man hört, welche Summen da ausbezahlt werden. Und da jetzt meine Frage an Sie, die Sozialministerin erlebt auch heute etwas an Kritik, denn es gibt zwar dieses Integrationspaket, was abgeschlossen worden ist, aber eine große Veränderung bei der Sozialhilfe ist ausgeblieben. Also man wird jetzt nicht mehr an Asylwerber und Vertriebene die Sozialhilfe auszahlen, sondern man möchte ein Integrationsgeld auszahlen, aber die große Reform, die sich viele gewünscht hätten für mehr soziale Gerechtigkeit, die bleibt aus.
Die Vereinheitlichung zum Beispiel.
Genau, danke.
Ist nicht umsonst,
dass ich das hat das aufgegriffen, was ich schon seit Monaten vorschlage, dass man bei der Mindestsicherung eine Vereinigung hat, dass diese Sozialabgaben einer Prüfung unterzogen werden. Und natürlich, die haben bei einer 11-köpfigen Familie ein bisschen viele Kinder dann dort. Das ist richtig. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich bin dafür, dass man das alles einmal wirklich sich anschaut und ändert. Also in der Bevölkerung gibt es kein Verständnis dafür, weil wenn sie das rumspricht, was alles in Österreich möglich ist, dann hat es schon die Wirkung, dass der eine oder andere sagt, naja, ich finde die EU gar nicht so schlecht, aber am liebsten bei in Österreich. Das können wir nicht wollen. Wir wollen ja haben, dass es im gesamten EU-Raum eine Verteilung gibt, wenn es schon so ist. Ich bin ja einer derjenigen, die sagen, auch da muss man vorsichtig sein. Man muss schauen, dass man sowohl in Gebieten, wo es einmal einen Krieg gegeben hat, Hungersnöte, Klimawandel, dass es dort Veränderungen und Unterstützungen aus Europa gibt, damit die dort einen Sinn haben zu bleiben, weil sie dort leben können. Ja? Weil es kein Programm sind, dass man sagt, weißt du was, wurscht, was mit dir passiert, wenn du verhungerst, hast du ein Pech gehabt. Ich finde, das widerspricht meinem Verständnis von Menschlichkeit. Also da ist aber etwas, da ist die Wirtschaft gefordert, da sind die großen Globalstrategen, ja, die uns dauernd beschäftigen in den Medien, einmal gefordert und sind, was mich so wahnsinnig macht, da werden Milliarden hinausgeschmissen für die Rüstungsindustrie. Und wurscht, ob das jetzt ist in der Ukraine, ob das jetzt auch ja, Gaza, Israel und so weiter, das wird rausgeschmissen. Und in Wirklichkeit braucht man aber jetzt Geld im Kampf gegen den Klimawandel. Wir brauchen Geld, damit diese Wanderungsströme aufhören und die Leute einen Sinn sehen in Afrika und wo auch immer dort zu bleiben und dort zu leben, ja, und auch in Europa selbst, um die Deindustrialisierung zu verhindern. Wir schauen, wenn das so weitergeht, der Ton wird angegeben in Peking. Ja, wenn es der Trump schafft, vielleicht sogar auch noch in Washington, ja, wie es Russland hinkriegt, weiß ich nicht, weil wenn die mit dem Trump wirklich einmal einen Immobiliendeal machen, schaut die Welt überhaupt ganz anders aus in Moskau und in St. Petersburg. Also das sind die Herausforderungen und wie gesagt, wie auch mit den Ländern der Dritten Welt und deren Probleme durch das geänderte Klima und deren Wanderungsbemühungen. So, und da wird Geld rausgeschmissen, ja, in 80 Milliarden für die Rüstungsindustrie, damit man irgendwie bei einem bestimmten Bedrohungsbild, das nicht einmal sicher ist, ob das stimmt, ja, ich bin der Meinung, es stimmt nicht, der ist nicht einmal bis Kiew gekommen mit seinen Lastwagen. Ja. Also, und das ist ein Verhängnis. Ja. Jetzt habe ich es richtig, das wollte ich immer schon in der Sendung sagen, ja, dass ich auf der Seite
bewundert dich wirklich. Also, was der schafft, ich glaube, du hast jetzt 4 oder 5 Minuten gesprochen und von der natürlich peinlichen Frage der 9.000-Euro-Familie zur Rüstungsindustrie zu kommen, das hat schon was. Also, das ist halt das kein Kompliment. Rhetorisch ist der Josef Czap eigentlich immer sehr gut gewesen. Ich bleibe okay bei dieser Familie, denn ich frage mich, was will uns die Wiener SPÖ mit der Auszahlung von 9.000 Euro netto pro Monat an eine Familie, die keinen einzigen Tag in dem Land gearbeitet hat? Was ist das Signal? Was will sie uns damit sagen? Das möchte ich erörtern. Ist es das Signal, kommt es jetzt erst recht alle nach Wien? Pull-Faktor, weil von uns kriegt es halt 9.000 Euro für eine 11-köpfige Familie, muss ich alles einmal vorstellen. Ist es nicht kontrolliert worden, ob das wirklich alle denn seine Kinder sind? Also das muss halt man auch mal. Wird nicht gemacht, sondern der sagt das einfach. Ist es das Signal, Wien ist halt so super und zahlt den Zuwanderern alles aus, aber wenn wir für die eigenen Leute kein Geld mehr haben, für uns der Finanzminister sagt, kein Geld da, Pensionisten kriegen weniger, Familien weniger, Kinder weniger, Kranke weniger, aber für die Asylanten, die mit vielen Kindern kommen, für euch haben wir doch noch immer
wo
was.
Wo kommt die Familie?
Und aus Syrien. Und ist es nicht auch, das muss ja das Signal sein, um es überspitzt zu sagen, da muss ja jeder Asylant, der in irgendeinem Flüchtlingslager in Afghanistan oder Syrien sitzt, bereits die nächsten Viagra reinwerfen, damit die Familie größer wird und damit er mit möglichst vielen Kindern nach Wien kommt, wenn er 11.000, 9.000, 12.000 Euro bekommt. Also das ist ja sowas von verrückt. Und gleichzeitig, und das ist das nächste Verrückte in dieser Stadt Wien, gleichzeitig, während man sagt, kein Geld für die Österreicher, aber tausende Euros im Monat für Asylanten, und dann haben wir noch Millionen von Euros, nämlich 28 Millionen in 2 Jahren, für verrückte linke und linksextreme Wiener Festwochen, die Terroristen einladen. RAF, Rote Armee-Fraktion, 2 Terroristen, die beide, der eine 2-mal zu lebenslang, weil er bei einem Terroranschlag in Stockholm mit 2 Toten dabei war, und die andere, die die Palmas-Entführung mitorchestriert hat, 15 Jahre Haft. Die laden wir ein, als Kunstobjekte bei den Wiener Festwochen dürfen sie ihr Leben schildern, unter Orchestrierung des österreichischen Rundfunks ORF. Wo sind wir gelandet, in welchem Land sind wir, wo sozialdemokratische Politiker in Wien das Geld an Asylanten verschenken, RAF-Terroristen zu Kulturveranstaltungen einladen und dann den normalen, gemeinen Bürger sagt, wir haben kein Geld für euch. Da schnallt's doch, das ist doch, irgendwann schnallt's doch da mal in der Stadt. Glauben wir das? Das ist ja alles unfassbar, was da passiert.
Also weißt, mir fehlt die Zeit, um jetzt auf deine Attacken, auf mein geliebtes
Asyl und
da einzugehen. Ja, die sind im Häfen abgesessen, die deutsche Justiz hat die freilassen. Ich hätte es auch nicht erklären, ich brauche keine Schauobjekte. Wie schaut der Terrorist nach 40 Jahren aus? Und was ist die Botschaft? Was will der mir sagen? Sag, ja, auch ein Terrorist ist
so. Es geht darum, dass man den Radikalitätsbegriff etwas mehr diskutiert. Und
Schauobjekte.
Aber vielleicht fragen wir uns einmal, wenn ich kurz unterbrechen darf, weil ich glaube, vieles von dem, was die Zuschauer jetzt gerade von Peter Westenthaler gehört haben, kommt tatsächlich an, ist vielleicht leichter greifbar als die außenpolitischen Themen, die sie zwar richtig angeführt haben, aber vielleicht nicht so greifbar sind. Ist es nicht vielleicht so das Problem, dass, wenn man das jetzt ein bisschen salopp sagt, die Elfi von der Sechser stiegen, sich irgendwie denkt, wie kann das sein, dass der Sepp Schellhorn ständig ein größeres Auto kriegt, jetzt kriegt er mehr Mitarbeiter, die kommen und erklären uns in der Wahl, und dass sie das nicht verstehen, sondern dass hier in Österreich schon ein bisschen das Gefühl herrscht, wir hören das auch in vielen Umfragen immer wieder auf der Straße, dass die Leute sagen, den Politikern geht es so gut, die tun aber viel zu wenig für uns. Ist das nicht der Grund dafür, dass eben gerade die Koalitionsparteien bei den Umfragen abgestraft werden?
Kann sein. Also ich finde, ich habe zwei Leute getroffen, die gesagt haben, mir ist es völlig wurscht, was die für einen Dienstwagen fahren. Ich habe gesagt, mir ist es nicht wurscht, weil es sind Steuergelder, ganz einfach. Und es gibt viele, die sagen, warum brauchen die einen A8, Elektron, irgendwas. Ja. Völlig richtig. Also das ist einer der Punkte, die also dazu führen, dass es eine Mitstimmung gibt. Und natürlich so Einzelfälle, wo man jetzt gerade Geld nach Syrien hinträgt, ja, und dann nehme ich die Frau Außenministerin. Ja, dann kann die 11-köpfige syrische Familie auch zurückgehen nach Syrien. Ja, ich meine, wenn das dort eh so ist. Und wenn man eh schauen will, dass sich das dort zivilisiert. Also da gibt es schon Punkte, wo man sich die Frage stellt, warum sind die da und warum nicht dort, woher sie gekommen sind, wenn man dafür sorgen will, dass das dort wiederum ein Land wird, das halt hoffentlich dann akzeptiert wird von der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft. Also, und ich würde es auch anschauen, ich würde mir das in Wien genau anschauen, wie ist das da von der Gewichtung, warum kriegen die so viel, wenn die da 9 Kinder, das ist ja auch keine Kleinigkeit.
Wenn es besteht halt die rechtliche Grundlage, deswegen kriegen sie, deswegen sind wir wieder bei der Ausgangsfrage, müsste nicht eigentlich die Sozialministerin etwas rascher an einem Sozialreformpaket arbeiten, wo es genau um diese Sozialhilfen geht? Reicht es, wenn man sagt, man macht jetzt Integrationszahlungen im Rahmen des Integrationspakets, oder wäre hier wirklich eine klare Reform gefordert?
Ich war dafür, dass man endlich als Sozialministerium gemeinsam mit den Bundesländern schaut, dass es eine einheitliche Regelung gibt, damit keine Binnenwanderung eintritt. Weil die meisten wandern dann nach Wien. Und das ist dort, meiner Meinung nach, hat es da schon Grenzen erreicht. Und da müsste, wenn wir jetzt schon in der Regierung sitzen, müsste es eigentlich sowohl vom Sozialministerium wie vielleicht auch von anderen Ministerien, aber auf alle Fälle von den einzelnen Ländern diese Initiative geben, der Vereinheitlichung. Ja, ich bin ja nicht, ich will nur eins haben, dass es Gerechtigkeit gibt und dass die Menschen, die zuschauen, das Gefühl haben, die Politiker bemühen sich, dass in dem Land nicht manche gleicher als die Gleichen sind, sondern dass es da eine Gerechtigkeit gibt. Und das ist in der Tat eine Aufforderung, die in der Regierung, wenn die das lösen und einige andere Punkte auch lösen, wirst du da bei den Umfragen plötzlich sehen, wie das ansteigt. Das glaube ich auch.
Die Gerechtigkeit ist alles und die Gerechtigkeit findet sich in diesem Paket nicht so. Es ist ungerecht, es kommen die Kleinen zur Kasse und die Großen lassen wir aus. Banken, Energiekonzerne, die zahlen nur einen Bruchteil, relativ gesehen, von Pensionisten, die das Schwergewicht da zahlen müssen und von Familien. Also das ist alles furchtbar und daher wird es auch keine Verbesserung in der Stimmung geben. Ich habe es ja als einen Hohn empfunden, als eine Verhöhnung, als die Regierung uns bei der Präsentation des Budgets mitgeteilt hat, wir haben so eine gute Stimmung gehabt bei den Verhandlungen. Na klar, ja. Logisch, die haben ihre Gehälter, Champagner, Dienstautos, Reisen, Mitarbeiter werden verdoppelt. Übrigens, das war ein guter Hinweis, um auch einmal die Relevanz einer Regierungspartei, wie die NEOS es sind, diese Zwergerlpartei, um das einmal auch darzustellen. Ja? Der Herr Sepp Schellhorn, das ist der Audi-Sepp, der fährt einen A6 und einen A8, also miteinander A14, wegen Beinfreiheit war er. Ja? Der hat ja ein Mini-A-Beinfreiheit, aber ist egal. Der hat jetzt seinen Mitarbeiter, das muss ich vorstellen, für die Deregulierungsabteilung erhöht er jetzt von 8 auf 17, also verdoppelt. Also, was? Findet den Fehler. Deregulierung, aber Mitarbeiter, seine Mitarbeiter werden erhöht, aber erst für Deregulierung. Also absurd. Und der ist jetzt vor wenigen Tagen, ich glaube am Wochenende war es, in Salzburg zum Landessprecher gewählt worden. So. Und jetzt denke ich mir, das wird ein großer Landeskongress sein, das ist ja eine Regierungspartei, ne, die NEOS. Und hat dort 52% der Stimmen bekommen. Was an sich für einen Vorsitzenden eine Blamage ist. Also wenn ich jemals in meinem Leben mit 52% der Stimmen innerparteilich gewählt worden wäre, hätte ich sofort zurücktreten. Aber nicht nur zurücktreten, wahrscheinlich war ich austreten, weil dann musst du wissen, die wollen mich eigentlich nicht. Und dann schaust du aber, und das ist eigentlich nicht so berichtet worden, dann schaust du an, wie viel sind denn 52% aller Mitglieder, das war eine Mitgliederversammlung der NEOS in Salzburg, und jetzt kommt's, das sind 37 Stimmen. Der andere hat 32 gekriegt. Das heißt, die komplette mächtige Regierungspartei NEOS besteht in Salzburg aus gerade einmal 69 Mitgliedern. Ich meine, da hat ja ein Politmolekül gegen das andere Kraft dort auf diesen. Wo haben sie die getroffen, an der Telefonzelle? Ich meine, diese Partei ist ja sowas von hin. Und dann wird dieser Multiprivilegienritter, der nur zum Abkassieren überhaupt in diese Regierung geht, weil er Staatssekretär oder so, hast du ja nichts zu tun den ganzen Tag, der 18.000 Euro Gehalt kriegt, zwei Dienstautos, Audi der Luxusklasse hat, hunderte Mitarbeiter offensichtlich befehligen kann, und dann wird der mit 37 Stimmen zum Landesvorsitzenden gewählt. Das ist ja Kasperltheater. Das hat ja mit einer politischen Partei nichts zu tun. Die existieren überhaupt nicht. Die sind nur in die Regierung gegangen, den NEOS, und das erklärt heute ein bisschen den Rückgang offensichtlich überall. Und das wird jetzt sichtbar, einerseits zum Geld verschenken ins Ausland, die Frau Beate, nach Syrien, nach Burkina Faso und die Ukraine wird Geld verschenkt, unsere Menschen zu transalieren und selbst möglichst viel in diesen 5 Jahren abzukassieren. Das ist Regierungspolitik, Marke NEOS. Widerwärtig, mich schaut jetzt nur mehr.
Das ist ja wie ein Mönch aus dem 1500, ja, Savonarola, der hat auch ungefähr so gereicht wie du. Das Problem ist nur, der ist dann verbrutzelt am Hauptplatz von Florenz.
Ja, das wird mir hoffentlich nicht passieren.
Eben,
ja.
Mit dem Seifuß.
Da wirst du mir ja helfen, hoffentlich. Du kannst das mit den Neos anzünden oder was?
Bevor wir noch auf jemanden auf Ideen bringen in puncto Hexenverbrennung und Co., gehen wir kurz ab in eine kleine Werbepause, kommen dann zurück und schauen uns konkret an, wie denn eigentlich die Parteichefs derzeit so abschneiden in der Gunst der Wähler. Und dort spricht der Wähler bei den Umfragen zumindest ebenfalls ein eindeutiges Wort. Bis gleich.
Fellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV.
Das OE24TV Wahlbarometer.
Feiertagsprogramm hier auf OE24TV. Aber die Politanalyse, die macht natürlich keine Pause. Wie jeden Donnerstag wird hier bei uns das Wahlbarometer diskutiert mit Josef Czapp und Peter Westenthaler. Und bevor die beiden Herren gleich wieder wortgewaltig zurückkehren an die Rednerpulte, quasi schauen wir uns jetzt kurz einmal die aktuellen Daten an. Wir blicken auf die Kanzlerfrage in der Hochrechnung. Und hier sehen die Zahlen wie folgt aus. Für die FPÖ Herbert Kickl, der stagniert bei einem Wert von 36%. Und über den kann er sich mehr als nur freuen. Dann blickt man da auf den zweitplatzierten Christian Stocker. Glaubt man nicht, dass er der Bundeskanzler ist mit diesem Wert? Bittere 18%, ebenfalls stagnierender Wert für Christian Stocker. Und auch der Vizekanzler liegt bei 17%, auch wenn er sich um 2 Prozentpunkte verbessern kann. Ist das dennoch ein Wert, der eigentlich anders ausschauen sollte, wenn es um die Zufriedenheit der Wählerinnen geht? Die Neo-Chefin Beate Meinl-Reisinger kann es als Außenministerin ebenfalls nicht schaffen, sehr von sich zu überzeugen. Minus 2%, nur 11% erlangt sie und von der Opposition noch der Chef Werner Kogler von den Grünen bei 8%. Wir schauen uns das noch einmal in den Rohdaten an, die einen kürzeren Befragungszeitraum innehaben. Und hier sind sie schon, die Rohdaten in der Kanzlerfrage. FPÖ-Chef Herbert Kickl minus 1 Prozentpunkt, 25%, fast mehr als die Hälfte abgeschlagen. Christian Stocker 13%, auch wenn er 1 Prozentpunkt zulegen kann. Die SPÖ gewinnt plus 3% dazu. Das ist jetzt die große Freude, der Jubelmoment von Josef Czapp hier bei uns im Studio. Ebenfalls 13%, gleich auf mit der ÖVP. Und die Neos auch hier bei 8%, stagnierender Wert. Ebenso die Grünen 6%, Werner Kogler mit gleichbleibendem Wert. Soweit ist ein kleiner Überblick über die aktuellen Daten. Und da muss man sich jetzt gleich natürlich anschauen, warum der Herbert Kickl weiterhin so hoch oben ist. Der Peter Westenthaler wird sagen, weil er alles richtig macht. Ich frage ihn jetzt trotzdem, oder machen die anderen alles falsch?
Nein, wir erleben, auch das ist ja sehr konstant, seit vielen Monaten mittlerweile. Noch dazu, nach der Nationalratswahl vom September hat der Herbert Kickl stetig weiter zugelegt. Er war bei der Nationalratswahl bei keine 30% und jetzt ist er bei 36%. Das heißt, man kann durchaus legitim sagen, er ist der gewünschte Kanzler der Österreicherinnen und Österreicher. Sie wollen Herbert Kickl zum Kanzler haben. Und was noch zu analysieren ist, ist, dass sie wohltuend bewerten, und zwar positiv bewerten, dass er eben kein irgendein machtgeiler Politiker ist, der sich bei der ersten Gelegenheit auf einem Polstersessel im Bundeskanzleramt sitzt, dort mit dem Dienstauto herumbraust und mit 100 Mitarbeitern, nur weil es halt so schön ist, sondern der auch Zurückhaltung gezeigt hat in den Regierungsverhandlungen, als es darum ging, die eigenen Wähler zu verraten oder nicht, oder Haltung zu zeigen. Und er hat Haltung gezeigt, hat gesagt, da macht er nicht mit dieser ÖVP ist kein Staat zu machen. Man hätte hier von der Freiheitlichen Partei verlangt, dass man die eigenen Wähler verrät. Das macht jetzt die Sozialdemokratie, dafür ist sie auch relativ auch weit unten, auch wenn sie jetzt ein bisschen zulegt in der Schwankungsbreite. Und dann kommt halt so ein Ergebnis raus, wenn einer hält und sagt, ich stehe zu dem, was ich versprochen habe vor der Wahl, ich halte zu den Wählerinnen und Wählern und ich warte halt noch einmal. Es geht ja weiter, die Erde dreht sich ja auch dann nach der letzten Nationalratswahl weiter, es kommt ja die nächste Nationalratswahl und wenn er dann nur annähernd zu diesen Ergebnissen kommt, dann wird er Kanzler werden. Da führt er keinen Weg darüber hinweg und keinen Weg vorbei mit dieser Politik, die er jetzt macht, jetzt zwar Sondersitzung zum Untersuchungsausschuss. Er ist ja bei den Themen auch richtig unterwegs für die Österreicherinnen und Österreicher und dann kommt das Ergebnis raus, dass er halt bei der Hochrechnung, wenn man den Babler und den Stocker zusammenzählt, haben die miteinander 35%. Der Herbert Kickl hat aber allein 36%. Das ist schon beachtlich. Ne? Also der hat so viel mehr wie der Kanzler und der Vizekanzler des Landes. Das muss man sich also mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war früher, und das weiß der Josef Czapp, völlig undenkbar. Früher war ein Bundeskanzler in deiner Zeit, erinnert dich, die haben in den Umfragen der Kanzlerfrage 40, 50, einer sogar über 60%, kann ich mich erinnern, einmal gehabt. Heute liegst du als Bundeskanzler unter 20 Hand in Hand. Das ist ja ein Trabantenrennen, was da stattfindet zwischen den Stocker und den Babler. Die klappen ja auseinander. 18-17 oder nur lustiger ist ja die Rotartenfrage 13-13. Das ist ja Familienmitglieder, Freunde und Haustiere. Mehr ist ja dann immer mehr dabei bei 13%, wenn du in Rotarten liegst. Also ich muss echt sagen, die Bevölkerung, es gibt einen schönen Satz, der Wähler hat immer recht. Ich tue den halt ein bisschen ummodern und sage, der Befragte hat immer recht, weil das ist am Ende der Wähler. Und daher bin ich natürlich sehr positiv gestimmt, dass wir in Kürze möglicherweise diese Regierung, der Verlierer, diese Verliererampel anbringen oder zu, wenn sie so Verrücktheiten macht wie 9000 für die Familie und Festwochen linke Terroristen einladen und so, das ist alles, das zahlt alles am Ende ein für die Freiheitliche Partei, die übrigens Woche für Woche einen hervorragenden Job machen, die zeigen, dass ihre vielen Mandatare im Parlament, die sind, ich habe jetzt die Parlamentsdebatte angeschaut, die kennen auch was, das sind alles ausgezeichnete Mandatare, die für unterwegs sind und im Parlament ihre Frau, ihren Mann stehen und dort auch die Politik, die sie versprochen haben, umsetzen.
Josef Czapa, ein bisschen an Freude dürfen Sie dennoch haben, +3% in den Rohdaten für Andreas Babler. Das Lächeln fällt Ihnen jetzt ein bisschen schwer, wenn ich das richtig interpretiere. Leichter, ja schon. Es ist zumindest einmal was Positives. Also um es mit SPÖ-Worten zu sagen, die Richtung stimmt, würde ich meinen.
Ja, oh ja, sie ist natürlich, wie soll man sagen, noch immer ein niedriges Niveau, aber es sollte dabei bleiben. Ja? Ich habe nichts davon, wenn ich auf der Hochschaubahn bin, auf der politischen, dann geht es einmal rauf, einmal runter, einmal rauf, einmal runter, sondern ich möchte haben, dass das einmal kontinuierlich ansteigt. Und das ist schon eine Leistung in Zeiten mit Sparpaketen und wo man unangenehme Beschlüsse fassen muss, dass man dann trotzdem ein Plus hat. Ich sage, das ist der Matterbauer-Effekt, ja? Weil der Finanzminister, der ist einfach ehrlich, der was wiegt, das hat, das sagt er. Und der tut da nicht über Google-Hupf reden als Wirtschaftswachstum oder wie der Brunner, der sagt, das ist ja alles leiwand, wir liegen eh nur bei 3%, man muss sich das alles vorstellen. Und dann stimmt das alles nicht. Und der sagt nämlich tschüss, aus Brüssel winkt er und schaut einmal kurz auf seinen Kontoauszug, ah, passt eh alles, ist schön in Ordnung. Also das ist natürlich so. Ich muss ein bisschen den Peter, wie soll ich sagen, er ist nicht der gewünschte Kanzler der Österreicher, sondern anscheinend definitiv von in den Rohdaten von 25% und ja, in der Hochrechnung von 36%.
Mehrheit.
Ne? Und relativ Mehrheit. Ja. Ja, ja, weil wir wollen ja, ja genau sein. Wir haben, ich stehe davor, da schaut der Mathematikprofessor zu.
Sag mal, er ist der gewünschte Kanzler der Mehrheit der Österreicher.
Der relativen Mehrheit nicht.
Ja. Mehrheit der befragten Österreicher.
Außerdem.
Lassen wir ihm den kleinen Sieg.
Das kann man schon gelten lassen.
Alles also der Mehrheit, tut sehr schwer mit den 17%.
25% in den Rohdaten der Befragten und 36% in der Hochrechnung der Befragten. Das ist noch genauer.
Ja.
Wenn man durchaus
genau sein. Sagen wir, geht da 2000
Befragten. So, und jetzt muss ich ehrlich sagen, während du immer Kickl zitierst, ich zitiere nicht, aber ich tue immer betrachten im Fernsehen und schauen, wie es ihm so geht, der hat zunehmend einen traurigen Blick. Mir fällt das auf. Kickl hat einen traurigen Blick.
Das ist ein Sehfehler.
Und ich kann auch sagen, warum. Weil er einfach sagt, vielleicht hätte ich doch bleiben sollen und in der Regierung ausstreiten die Unterschiede zwischen mir als Kickl und dem, was der Stocker so von sich sagt. Und jetzt kommt es ihm langsam, es fällt ihm, der hat ja schon so viele Schuppen vor sich liegen, weil es nicht diese Schuppen von den Augen fällt. Und dann sagt er, naja, also, und wie gilt ihm einen traurigeren Blick. Ja, er hat noch nie öffentlich geweint, das wäre ja unmännlich gewesen. Aber er sagt, vielleicht war es doch ein Fehler. So, damit gebe ich jetzt dem Peter Wesenthaler was vor, weil der wird jetzt gleich mal wieder einen Vortrag halten, wie genial das ist, einfach zwar zu sagen, ich will Kanzler werden, aber dann, wenn es geht, das doch nicht zu machen, ob das wirklich so genial ist.
Also, anhand der Umfragen glaube ich zwar nicht, dass der Herbert Kickl weint, aber braucht er Taschentuch, Peter Wesenthaler?
Naja, das ist eine sehr exklusive Analyse, die er da hat. Ich glaube, er ist der Einzige in ganz Österreich, der das so analysiert.
Ja, aber der treue
Statt wenn er, würde er ja fachmännisch und politisch nein, korrekt Peter, analysieren, müsste er ja sagen, das ist eigentlich ein sensationeller Wert, diese 36%. Nur dazu mehr als der Schocker und der Babler zusammen.
Ich bin für Innovation.
Naja, aber
müsste er immer wieder positiv über Kickl hinter
Orgelmusik spielen lassen. Du bist ja auch Sportler. Ich bin auch Sportler.
Großer
und wenn einer gewinnt, sage ich, bin ich fair und sage, Glas. Und wenn einer eigentlich mit 36%,
ist ja okay, du, respektiert.
Sehen die nicht einmal mehr den Ausbruch.
Ist ja respektiert.
Und jetzt noch was. Wenn der Herbert Kickl, wenn du der Meinung bist, das wäre der traurige Blick vom Herbert Kickl, Was für ein Blick?
Weil er nicht in der Regierung ist.
Nein, Entschuldigung, aber was für ein Blick war er das vom Babler?
Der ist in der
Regierung. Jetzt fällt mir sehr viel ein, dass ich nicht sagen kann, weil es klagbar ist. Aber da fällt mir wirklich viel ein, wenn ich den Babler anschaue mit seinen Zent, was der für einen Blick hat. Also nicht böse sein. Der Babler hätte ja auch allen Grund dazu.
Er
zerfällt ja nicht nur bei den Wählern, er zerfällt ja so auch.
Also, aber bringen wir vielleicht einen Gamechanger in die Runde unserer Gedankenspielereien, die jetzt weitergehen. Was wäre, wenn Sebastian Kurz tatsächlich zur Rückkehr zur ÖVP. Wir erleben das jetzt als dauerhaftes Schreckgespenst für viele, dass das wiederkommt. Immer mehr Medien schreiben drüber, fragen drüber. Man kann von der Frage nicht mehr los. Andere sagen, solange er sagt, er kommt nicht zurück, kommt er auch nicht zurück. Peter Westenthaler, was glauben Sie?
Ich glaube, dass der Sebastian Kurz würde ja morgen zurückkommen und die ÖVP übernehmen, der ÖVP natürlich helfen. Ich glaube, dass er deutlich besser liegen wird wie Stocker, was jetzt aber auch keine wirkliche Kunst ist. Ich glaube, dass jeder, der ein bisschen politisches Animo hat, das schaffen würde. In der ÖVP weiß man, ist die Ära Stocker auf Zeit angelegt. Ich glaube, er selber weiß das auch. Es ist, er verwaltet, er tut keine großen Ideen oder Reformen machen, er verwaltet und verwalten kann man nicht lang. Da muss man irgendwann übergeben. Ich glaube aber, dass die ganz große Zeit des Sebastian Kurz, der immerhin auch irgendwann einmal jenseits der 30% gelegen ist, auch vorbei ist, weil er einfach logischerweise Schrammen erlitten hat durch die Vergangenheit. Zum Teil aus Eigenverschulden, bei politischen Fehlern, die er gemacht hat. Zum Beispiel die Koalition mit den Freiheitlichen aufzulösen und Herbert Kickl wegzuschicken. Das tut ihm heute schon persönlich leid, aber das hat Schrammen verursacht und einen hohen Grad der Unglaubwürdigkeit bei freiheitlichen Wählern. Und das Zweite ist natürlich auch Schrammen, die ihm von außen zugeführt worden sind. Stichwort Gerichtsverfahren, auch unfaire Gerichtsverfahren, aber auch noch solche, die noch kommen. Das ist ja noch alles eine große Gefahr.
Darf ich da noch kurz zwischenfragen? Ja. Ist er und seine Regierung auch ein bisschen mitschuld an der aktuellen Misere, in der wir stecken?
Naja, natürlich. Denn es war falsch, die Losung auszurufen. Es kostet es, was es wolle. Da zahlen wir heute noch. Und das kannst du nicht. Egal, was passiert, es kostet es, was es wolle, kann man nicht ausrufen. Das war ein politischer Fehler. Aber noch viel mehr Fehler war, die Regierung zu beenden. Ich behaupte einmal, wäre diese Regierung damals nicht beendet worden, würde sie noch heute im Amt sein und wahrscheinlich eine sehr beliebte Regierung sein. Ich glaube, dass die mehr zustande gebracht hätten als die unsäglichen 5 Jahre Schwarz-Grün, die das Land an die Wand gefahren haben. Das ist nur zum Punkt. Aber was ich schon glaube, ist, dass in Sebastian Kurz an der Spitze die ÖVP wahrscheinlich deutlich über 20% führen würde und bei den Kanzlerfragen auch besser liegen würde, dass er wahrscheinlich frustrierte ÖVP-Wähler, die zu den Neos abgewandert sind, die Neos sind ja völlig überbewertet, meiner Meinung nach, dass die wieder zurückkommen. Und dass er natürlich einen gewissen Effekt erzeugen würde, wovon man sich verabschieden wird müssen, ist, dass er, so wie er das schon einmal gemacht hat, ein zweites Mal auch nur andeutungsweise freiheitliche Wähler vor den Ofen hervorholen kann, weil einfach zu viel passiert ist. Ja? Und weil der Herbert Kickl da eine höhere Glaubwürdigkeit hat, in seiner Politik Zuwanderung, Teuerung senken, in der Sicherheitspolitik, Ordnungspolitik immer konkurrent geblieben ist. Und das schaffst du dann nicht mehr, wenn du aus dem Leo, wo er jetzt ist, aus dem politischen Leo zurückkommst und sagst, ich bin wieder da. Also ich sehe, selbst wenn jetzt Wahlen kommen würden und er wäre Spitzenkandidat, auch kein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Herbert Kickl, aber einen klaren zweiten Platz und die Möglichkeit einer Koalition, die er bilden kann mit dem Stärksten dann. Und was ich ihm auch anrechne, ist, dass er das immer auch so gesehen hat. Also er ist ja nicht einer wie bei der SPÖ, der alles ausschließt und sagt, mit der Freiheitlichen pfui, machen wir nicht. Oder wie in der ÖVP auch manche. Sondern, dass das offen ist. In einer Demokratie muss jeder mit jedem zusammenarbeiten können. Und für die SPÖ wäre es keine gute Botschaft, glaube ich. Weil die SPÖ würde dann in der nächsten Regierung sicher nicht mehr sein.
Für wen wäre Sebastian Kurz Comeback schlechter
dran? Na, der holt sich natürlich wieder um die Wähler zurück von den Blauen. Das ist ja die Philosophie, weil er einfach der etwas freundlichere Kegel ist. Die Philosophie der ÖVP, die sagt, ja, wenn der Kurz das jetzt alles überlebt, diese Schwierigkeiten, die sich zum Teil selber eingebrockt hat, muss man noch dazu sagen, dann ist er durchaus im Bereich des Überlegbaren. Ja. Und da kann es schon sein, dass die sagen, weißt du was, Kurz, schau, Ritter um den ersten Platz, weil der macht ja nur den Kanzler oder nichts. Ja. Und dann werden wir sehen, ob der Kickl das Niveau dann halten kann oder ob nicht im Endeffekt es wieder eine Wanderungsstimmung gibt, wo ein Teil derer dann halt zum Kurz geht. Ja, es muss nicht sein, es kann sein. Schau, überstrapazierst manchmal den Kegel, dass dem das nicht auch selber zu viel ist. Wenn ich da Revue passieren lasse, sag mal was Negatives einfach. Sag, ja. Du, sag irgendwas Kritisches.
Warum soll ich jemand was Negatives sagen, der 36%?
Nein, nicht der Kegel, sondern also, einfach so zur blauen FPÖ-Politik, irgendwas Kritisches.
Die machen halt im Moment nichts falsch, das ist, tut mir leid. Na, was machen sie denn falsch?
Ja, aber das ist doch kein Heiligenversammlung.
Nein, aber du musst doch gib mir einen Hinweis. Was machen sie denn falsch?
Nein, wir haben das tun. Was
würden Sie etwas?
Ich will einfach, ich will einfach mehr, ich will mehr Wessenthaler genießen, aber genießen.
Ja, ich bin ja nicht der Sprechpuppe. Nein, du musst schon selber, nicht, aber du musst schon selber sagen, was dir nicht gefällt bei der FPÖ. Alles, was du sagst, was dir nicht gefällt, zahlt er wieder bei der FPÖ ein. Das ist ja, taktisch klüger. Du machst das, weil mir fällt, fällt derzeit nichts, währenddessen bei der SPÖ fällt.
Herr Schapp, die Verzweiflung wird langsam spürbar.
Wer sich entwehrt, lebt verkehrt.
Liebe Frau Moderatorin, darf ich das noch kurz sagen?
Entschuldigung.
Es ist halt jede Woche so, dass irgendeine Wahnsinnigkeit der SPÖ daherkommt, aber keine der FPÖ. Es ist halt wieder eine Woche ins Land gezogen, wo du hast 9.000 Euro für die Asylfamilie netto in Wien in der SPÖ, bei der SPÖ und Terroristen, die hofiert werden. Mir fällt in der letzten Woche, es tut mir leid, wir diskutieren immer eine Woche nichts ein, was der Herbert Kickl oder die FPÖ falsch gemacht haben, sondern sie haben einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der die Kontrolle des Parlaments beinhaltet in Sachen Corona und in Sachen Bildnercheck. Und daher...
Ja, aber du hättest zum Beispiel kritisieren können, den einen, der von der Umvolkung in seiner Rede gesprochen hat im Parlament und erst relativ spät.
Niemand.
Nein, das entscheidest nicht du, sondern es entscheidet
der Zuseher.
Nein, und dann gibt es einen, der dort in einer Rede gesagt hat, sie da alle sind schuld für die Massenvergewaltigungen.
Und da hat er recht gehabt, ja.
Ja, super. Ja. Aber jedenfalls, da kannst du, die Abgeordneten
sind schuld für die Massenvergewaltigungen. Aber ich glaube, dieses Thema ist dann auch durch den Nationalratspräsidenten.
Du weißt genau, was gemeint ist. Das, also bitte, Josef, du weißt ganz genau, wir haben auch Auseinandersetzungen. Wir haben Auseinandersetzungen im Parlament gehabt. Wenn dort einer sagt, ihr alle da seid schuld für die Massenvergewaltigungen, dann meint er natürlich deren Politik. Und natürlich ist die Politik der SPÖ in Wien und der ÖVP auf Bundesebene mitverantwortlich dafür, dass Vergewaltiger ins Land gekommen sind.
Das hast du nicht gesagt, Peter Wessenthaler.
Das darf man sagen, weil es ist ein realer Befund.
Ja, also aber du hast so was. Ich versuche dich gerade ein bisschen aus dem Ganzen herauszuheben.
Nein, aber ich warte nur immer auf einen kritischen Punkt.
Das waren gerade zwei Punkte. Die Umfolgung ist ja richtig.
Aber dann hätten wir die Umfolgung runtergehen müssen, wenn du recht hast.
Ja, ich würde das eh nicht diskutieren. Aber nur weil du mir aufgefallen, dass ich soll da irgendwas Kritisches.
Okay. Aber vielleicht nehmen wir diesen Punkt kurz auf. Würden Sie sich manchmal wünschen, dass teilweise Wordings bei der FPÖ ein bisschen, sagen wir mal, zarter formuliert sind, die weniger provozieren und weniger dazu geeignet sind, dass sich jetzt die Gegenseite dann so draufsetzen kann?
Ich war schon immer die rhetorische Gouvernante der Republik und bin für das Feine und für das Florett.
Naja, aber Sie sind nicht der, Herr Wessenthaler. Sie sind schon, Sie überlegen schon gut, was Sie sagen.
Ich bin weder die Gouvernante von Politikern, nur der Rhetoriktrainer, sondern ich bin der Meinung, eine geschliffene Sprache und eine Rhetorik, die die Menschen verstehen, und darum geht es. Es geht darum, dass man diesen Politsprech der Einheitsparteien, der vier, wo man eh schon kein Wort mehr versteht, dieses Political Correctness sein, dass man das überwinden soll. Und ich bin halt der Meinung, dass gerade freiheitliche Politiker vom Herbert Kickl abwärts die Sprache der Menschen sprechen. Und das ist auch das Konzept eines Volkskanzlers. Da geht es nicht um einen Kanzler, sondern in erster Linie ums Volk. Und wer so spricht wie das Volk und so denkt wie das Volk, der macht auch Politik für das Volk. Und das ist mir wichtiger als irgendwelche Interpretationen von Wörtern, die belastet sind. Da wird man schlecht. Also das ist, da darfst du nicht einmal mehr Grüß Gott oder alles Gute zum Geburtstag sagen, weil der Hitler hat das sicher irgendwann einmal gesagt. Also das ist ja völlig absurd. Von mir gibt es, und zwar zu niemandem, ich bin keine Sprachpolizei, ich lehne Sprachpolizei ab, und zwar vehement. In einer Demokratie muss man aushalten, Kritik, auch überzogene Kritik, auch pointierte, auch überspitzte Kritik, das muss man.
Aber es muss auch ein Teil sein, dass man, so wie wir es heute gehabt haben, ohne Liebe ist alles nichts. Ja, von der Teresa von Avila, glaube ich, war das sogar.
Ja,
das und warum nicht? Man kann doch auch dieses Element einbringen, dass wir einfach uns mögen oder dass man liebevoll ist. Warum
ist jetzt ein Liebeserklärung?
Ich bin nein, nicht an dich, ja, sondern es ist der Versuch, dass wir einfach innerpolitisch auch ein anders werden.
Ja,
du sagst mir die ganze Zeit, ohne Kickl ist alles nichts. Das ist einfach, sag am Beginn der Sendung, ohne Kickl ist alles nichts, und dann ersparst du die anderen
Ich sage, eine Regierung ohne Kickl ist schlecht.
Ich glaube, da wir am Ende unserer Sendezeit angelangt sind, wenn ich heute richtig interpretiert habe, dann darf ich Sie bei der nächsten Umfrage bitten, etwas mehr an Josef Zschapp zu denken, also ein bisschen zufriedener rausgehen aus den Sendungen. Wäre schon das sehr getroffen heute. Ich habe es befürchtet. Dann bleiben Sie natürlich bei Ihrer Meinung.
Wenn die Sozialdemokraten das nächste Mal wieder gewinnen, werden Sie übermütig. Dann glauben Sie allen Ernstes, oder der Josef Zschapp würde es Ihnen einreden, dass Sie sogar was richtig machen. Das heißt, die ganzen Belastungen, wo Sie diese abnicken, würden Sie dann sagen, das ist ja klasse, wir steigen in den Umfragen. Also die angerufen werden von diesen Instituten, die sollten sich ihre Antwort sehr gut überlegen.
Und mich nachher anrufen.
Der Peter Westenthaler und ich, wir gehen jetzt den Josef Zschapp trösten und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns wieder nächste Woche beim Wahlbarometer. Haben Sie noch einen feinen Abend mit OE24 TV. Danke, dass Sie dabei waren. Danke auch an die beiden Studiengäste und jetzt gute Nacht.